wenn ich dran denke, ja, dass die Olympischen Spiele damals alle nackt durchgeführt worden sind, das hat was. Das wäre was.
Ja.
Ja, die pure Freiheit müsste dir als Liberalismusforscher natürlich entgegenkommen, ja? Die pure Freiheit, man ist gar nicht mehr an so einen Sponsor gebunden, der dir da irgendwie so Hightech-Fummel an den Körper presst, ne? Irgendwie atmungsaktive Unterhosen oder so. Nein! Ja. Komplett frei.
Ja, vielleicht, also da du ja sowieso jetzt schon so eine gewisse Euphorie für Olympische Spiele hast, ne?
Der, ja, nackte Olympische Spiele.
Ja, also der Platz des IOC-Präsidenten wird ja jetzt frei. Thomas Bach hört auf. Ja. Du könntest dich bewerben.
Ja, nee, könnte ich nicht. Ich bin zu weiß und zu männlich.
Ja, ja, ist ja auch weiß und männlich. Ich glaube, ja, es deswegen gab bisher geht er ja. Nur weiße, männliche
IOC-Präsidenten. Jetzt kann jetzt unmöglich, dass jetzt nochmal so ein weißer, männlicher kommt. Unmöglich, Sebastian.
Ja, ich weiß nicht.
Kleider machen Leute. Nackte Menschen haben wenig bis gar keinen Einfluss auf die Gesellschaft, so Mark Twain. Wie viel Einfluss das Album, das wir heute besprechen werden, auf die Gesellschaft der 1980er Jahre hatte, sei dahingestellt. Fest steht, dass es dank seiner musikalischen Vielfalt und seiner kritisch provokanten Themen einen Platz in der Riege der 1001 Alben erhalten hat. Doch zunächst: Wie haben Nico und Sebastian die Olympischen Spiele in Paris erlebt?
Sebastian, es erfüllt mich mit großer Freude, dich nach all den Wochen der Sommerpause so wohlgenährt und wohlgebräunt zu sehen. Du warst ja im Familienurlaub und nachdem ich mir eben die aktuelle Podcast-Episode angehört habe, ich glaube, es war die 15., in der du so ein bisschen, ja, ich möchte nicht sagen weinerlich, aber doch recht kritisch über deine Rolle als nicht unbedingt Pater Familias, sondern als Kellerschabe kann ich jetzt auch nicht sagen, das wäre natürlich despektierlich, aber schon als jemand, der in einem Familienverbund so ein bisschen nicht untergeht, aber schon hin und wieder Kritik anbringt.
Wird. Sag's ruhig.
Kritik anbringt. Ich halte es so ein bisschen neutral, ja. Und deshalb freut es mich umso mehr, dich in alter Frische wiederzusehen. Nach den Sommerferien, beziehungsweise die Sommerferien, die laufen ja noch, aber nach deiner kleinen Urlaubsreise und nach meiner Krankheit, dieser schrecklichen Grippe, vielleicht war es sogar Corona, und jetzt nach 3 Wochen Pause sind wir an alter Stelle wieder da. Ich möchte noch nicht sagen mit alter Frische, aber wir sind auf Sendung. Wie würdest du aus persönlicher Sicht die letzten 3 podcastlosen Wochen zusammenfassen? Hast du dich nach den Keller-Sessions gesehnt?
Ja, auch gar nicht so sehr jetzt aufgrund der aktuellen Temperaturen und der Keller momentan der wunderbarste Aufenthaltsort ist, weil es ist ja wieder unfassbar heiß,
das,
je nachdem der Sommer ja relativ durchwachsen war. Wir haben ja so einen Schaukelsommer, ne? Warm, dann eher nicht so warm, Regen, immer so ein Hin und Her.
Schlägt das bei dir auf die Gesundheit? Bist du da sehr wetterfühlig?
Nein, ich nicht.
Nicht, ich auch nicht.
Nein, ich habe da auch eine wirklich relativ große Toleranz, auch was Temperaturschwankungen angeht. Nicht so meine Gattin. Meine Gattin fühlt sich wohl so zwischen, ich würde sagen, 21,7 Grad und 23,9 Grad. Und ja, eigentlich...
Also ist sie eher
ein das Wetter. Ich weiß gar nicht, welches
ist,
Wetter hier
ist
gefällt.
Ist sie ein Präzisionswerkzeug?
Ja, offenbar.
Ist also sie vielleicht sogar ein Barometer? Weiß sie schon, dass es in der nächsten Woche wirklich mit ihr bergab gehen wird?
Also sie hat schon eine gewisse Wetterfühligkeit.
Mhm.
Was ja, das ist ja eher so ein deutsches Phänomen. Es gibt ja irgendwie überhaupt keine wissenschaftlichen Anhaltspunkte für Wetterfühligkeit. Das ist so, scheint so ein homöopathisches Thema zu sein, was vor allen Dingen im deutschsprachigen Raum weit verbreitet ist. Wenn du jetzt so einen Spanier fragst, wie wetterfühlig er ist, wird er dich wahrscheinlich mit großen Fragezeichen in den Augen angucken.
Und gerade jetzt in Zeiten des Klimawandels ist ja sowieso alles durcheinander.
Ja, ist aber auch egal. Also, ist doch abwechslungsreich.
Wobei es heutzutage, Sebastian, im Zeitalter der Gefühle, ja, wo Gefühle wichtiger sind als Fakten und Argumente, da wäre es eventuell von Vorteil, wetterfühlig zu sein. Denn dann hat man recht. Ja, es ist zu heiß, denn ich fühle, es ist viel zu heiß, es gefällt mir nicht, und dann ist es so. Ich fühle, es ist zu kalt, dann ist es so, dann hat man recht. Was man selbst fühlt, das ist die Wahrheit.
Ja, für einen persönlich ist es dann aber zu kalt. Also was heißt, es ist zu kalt?
Ja, wenn du jetzt sagen würdest,
wieder empfinden.
Wenn du sagen würdest, mir ist es zu kalt, dreh die Heizung an, aber alle anderen sagen, nee, es ist in Ordnung, dann müssen die auf dich hören. Weil deine Gefühle ausschlaggebend sind.
Nein, das kann ich so nicht unterschreiben, weil wir müssen ja auch immer wieder auf unseren CO2-Fußabdruck schauen. Und da sollten wir die Heizung eher runterdrehen als rauf.
Also Gefühle über Bord werfen für den Klimawandel oder gegen den Klimawandel.
Ja, könnte, glaube ich, helfen.
Aber ist es nicht, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn dann mal so ein Vulkan wieder irgendwo hochgeht und der macht dann die ganze CO2-Bilanz. Also ja, unsere ganzen Anstrengungen macht er mal wieder zunichte. Er wirft uns dann so ein paar Jahre wieder zurück. Wie empfindest du das?
Sagen wir mal
also man
so,
strengt
jetzt,
sich so an, man isst kein Fleisch mehr, man fährt nur noch man fliegt gar nicht mehr in den Urlaub und dann bricht da wieder so ein Ätna aus oder so und zack.
Ja, aber das ist ja der Lauf der Dinge, das ist ja ein natürlicher Prozess, dass der Ätna da mit ziemlicher Regelmäßigkeit ausbricht.
Das heißt, wenn es natürlich ist, kann es ruhig weitergehen, dann ist das nicht so schlimm für den Klimawandel. Hauptsache es ist natürlich, aber wenn der Menschen gemacht ist es schlecht.
Es wäre nicht so schlimm für den Klimawandel, wenn die Menschheit nicht zusätzlich so viel CO2 in die Atmosphäre pusten würde. Also gäbe es jetzt nur CO2 aufgrund von Vulkanausbrüchen, oder ich weiß gar nicht, CO2 ist da, glaube ich, gar nicht das Hauptproblem. Das sind wahrscheinlich andere Gase, die da noch entweichen.
Oder die Rußpartikel wahrscheinlich.
Dann kommt der Planet damit schon fertig. Wird der Planet damit schon fertig. Aber es ist ja sowieso, ich meine, die Welt an sich als solche hat doch sowieso kein Problem mit dem Klimawandel.
Nein. Und deswegen sage ich doch, was ist denn mit Darwins Survival of the Fittest, ja? Früher musste man sich noch an die Umwelt anpassen. Heute möchte man die Umwelt an sich anpassen. Ist das nicht schon ein Gottkomplex?
Ja, so ist es, ja. Und haben wir da sogar nicht schon mal drüber gesprochen? Es ist halt so, dass wir nicht so anpassungsfähig sind, weil wir in starren Strukturen leben. Nationalstaaten zum Beispiel. Wir hätten
die
Flüchtlingsproblematik gar nicht.
Ach so, ich dachte jetzt,
die Physiologie. Da sind wir, glaube ich, schon relativ anpassungsfähig. Aber unsere gesellschaftliche Anpassungsfähigkeit ist nicht so groß, weil Klimawandel hat es immer schon gegeben. Und für den Planeten selbst ist das jetzt auch erstmal kein Problem. Nur unsere Lebensgewohnheiten vertragen sich eben nicht mit einer erwärmten Welt. So, und wenn wir jetzt, die Erde wird jetzt wärmer, jetzt werden Landstriche unbewohnbar, es kommt zu Migrationsströmen und so weiter. Das ist ja per se erstmal nichts Schlimmes, wenn es da nicht diese Verteilungskämpfe gäbe.
Jetzt hast du ein Wort benutzt, Migrationsströme. Ich habe über dieses Wort häufiger nachgedacht in letzter Zeit, unter anderem auch aufgrund deines ersten oder unseres ersten Pod-Snippets bezüglich des vermeintlichen Siebenschläfers und dass du ihm doch eine Remigration ans Herz legst. So.
Übrigens,
und ich dachte, Remigration ist eines dieser Worte, die vermeintlich aus der rechten Ecke irgendwie okkupiert worden ist. Also man darf es nicht mehr benutzen. Aber es gibt, glaube ich, noch weiterhin ein Remigrationszentrum oder einen Remigrationsbeauftragten. Also irgendwo ist dieses Wort noch verankert. Migration darf man wunderbar weiterhin verwenden, denke ich, aber Remigration nicht. Kannst du mir das erklären?
Weil die Rechten mit diesem an sich erstmal harmlos klingenden Begriff ihre schändliche Politik neuerdings bezeichnen und dem so ein Deckmäntelchen überstülpen. Und insofern ist das zu einem nicht mehr sagbaren Begriff geworden. Und wenn ich von Migration spreche, im Zusammenhang von Siebenschläfern, dann will ich diesen Begriff ja auch in diesem Kontext ja auch gar nicht salonfähig machen, weil das hat mit irgendeiner AfD-Politik ja gar nichts zu tun, sondern es bezog sich ja ausschließlich auf die Siebenschläfer und insofern harmlos. Ein harmlos hergeleiteter Begriff.
Kann es sein, dass man heutzutage nicht mehr unbedingt davon ausgehen kann, dass die Leute einen Begriff oder dessen Verwendung, absichtlicher Verwendung, dessen Bedeutung nicht mehr aus dem Kontext heraus hören können, sondern sie hören ein Wort und es ist sofort schlecht. Egal,
in welchem genau. Ja, es kommt dann sofort, er hat Remigration gesagt. Ja,
ganz genau.
Ja, genau. So ist das
ganz
leider.
Genau.
Ja. So ist das leider. Und was mich jetzt von der AfD fundamental unterscheidet, wenn ich von Remigration von Siebenschläfern spreche, bei mir läuft das sehr freundlich ab. Sie werden erstmal, sofern überhaupt ein Siebenschläfer da ist, ich habe ihn immer noch nicht entdeckt, wird er zwar gebeten, sein Nest zu verlassen, aber ich bin bereit, ihm neue Nester im Garten anzubieten.
Ja? Im Garten des Nachbarn?
Nein, gerne auch in meinem Garten. Also, ne, der ist groß genug. Ich würde ihm da ein, zwei Nistkästen an die Wand hängen und er ist da herzlich willkommen. Er darf bleiben, aber bitte nicht im Rouladenkasten. Das wäre jetzt, ne, ist einfach nicht ideal.
Verstehe.
Für ihn nicht und für mich nicht. Also es ist eine Lose-Lose-Situation. Ne? Und insofern, ja.
Und wir hatten ja in einer unserer letzten Episoden schon mal wahrscheinlich auch in den Outtakes darüber gesprochen, dass wenn man so Konzepte wie Remigration mal konsequent zu Ende denkt, müssten wir ja alle zurück nach Afrika. Und dann wird's da richtig voll.
Ja, ne?
Weil das ist das Problem. Wann setzt man die Grenze? So wie mit Reparationszahlungen. Ne? Darf dieser Herr aus England den italienischen Staat verklagen, weil die Römer vor 2000 Jahren seine Vorfahren in Mittelengland versklavt haben?
Ja, ja, ja.
Also gibt es da so eine zeitliche Grenze? Und wenn es die gibt, wer legt sie fest? Ist 100 Jahre in Ordnung oder 500 Jahre? Wie weit darf man zurückgehen,
um
solche Ansprüche geltend zu machen?
Die Römer liegen jetzt natürlich schon sehr weit zurück, ne? Aber was ist mit Napoleon, ne, der hier durchmarschiert ist? Können wir da jetzt Frankreich verklagen, weil hier auf dem napoleonischen
Ja, und das ist es dann wieder. Frankreich gab es damals noch nicht. In dem Sinne. Oder Deutschland gab es damals noch nicht.
Ja. Naja.
Wenn jetzt Reparationszahlungen aus Afrika kämen.
Ja.
Also Deutschland hat es damals noch nicht gegeben.
Von wem sprichst du jetzt? Napoleon oder von den Römern?
Nee, gerade rede ich vom Kolonialismus des Deutschen Reiches.
Ja, gut. Aber ja, klar, hat es doch dann gegeben.
Den Kolonialismus.
Den Kolonialismus hat es gegeben. Damals war es das Deutsche Kaiserreich.
Aber es gab die Bundesrepublik Deutschland nicht.
Das stimmt. Aber sie hat völkerrechtlich die Rechtsnachfolge angetreten.
Es sei denn, man ist Prinz Reuß.
Und sagt genau, dass das Reich offiziell, das Askalerreich offiziell nie aufgelöst wurde. Ja.
Richtig.
Ja.
Aber wer ist dann der Kaiser? Prinz Reuß?
Ja,
wo ist er denn?
Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, die Verwandtschaftsverhältnisse sind da auch ungeklärt aus meiner Sicht, ja.
Aber wenn es das Reich,
es gibt auch noch
das Reich noch
Dings.
Gibt, wo ist dann der Herrscher?
Naja, den gibt's auch schon noch hier. Wie heißt er noch? Wie heißt jetzt hier der Hohenzollern-Spross, der da geklagt hat? Der will sich doch im Sizilienhof wieder ein Wohnrecht erstreiten.
Wir haben heute sehr, sehr heiße Eisen. Liegt das an der Sommerpause? Da hat sich viel, viel Hass auch, glaube ich, angestaut.
Ja.
Wir müssen uns einfach mal so ein bisschen Populismus von der Seele reden, glaube ich.
Ja, das stimmt. Vor allen Dingen, wir fangen mit Remigration an und was da alles noch kommt.
Um Gottes Willen.
Ja, Ne? Also ich will jetzt noch nicht zu viel verraten, aber das heute gehörte Album bietet da ja die ein oder andere Steilvorlage. Und da gibt's auch moralische Konflikte, die sich da schon wieder abzeichnen. Da weiß ich überhaupt nicht, wie man da rauskommen soll.
Kurz auf zwei Themenbereiche eingehen, bevor wir anfangen. Wenn ich auf die drei Wochen zurückblicke, so finde ich, das Hauptereignis, über das wir reden könnten, wären die Olympischen Sommerspiele in Paris.
Ja.
So. Und das andere ist natürlich dein einwöchiger Urlaub am Bodensee, den du mir eigentlich in einer recht konzisen Sprachnachricht, die so 7-8 Minuten lang ist, schon zusammengefasst hast. Sehr gut, wie ich finde. Mhm. Das könnte man gleich einspielen für unsere Zuschauer. Notfalls hängen wir es an den Schluss dieser Episode, denn es ist wirklich hörenswert, weil es so nahbar ist. Also man hört direkt, Sebastian, du hängst da noch richtig mit den Gefühlen drin. Und das macht es so authentisch.
Lieber Nico, ich nutze eine günstige Gelegenheit, um hier mal eine kleine Zwischenmeldung aus dem privaten Sommercamp aufzunehmen und dir zu senden. Und übrigens nutze ich dafür zum ersten Mal die Aufnahmefunktion des iPhones mit diesen Sprachmemos, wo ich auch immer deine Aufnahmen zwischenspeichere, um sie am Stück anhören zu können, ohne dass das Ganze ausgeht. Ist auch irgendwie viel komfortabler, als direkt im Messenger aufzunehmen. Mal sehen, ob sich das qualitativ irgendwie auszeichnet. Und jetzt ist gerade mein Handy, nimmt es noch auf? Ja, es nimmt noch auf, weil es geht ja auch irgendwann, wird ja dann schwarz und er nimmt aber noch auf. Ja, ich melde mich, die Gelegenheit ist günstig, weil die Chefin arbeitet, die Kinder spielen mit der Wii, mit der Nintendo Wii, zumindest zwei von den Kindern. Und was das dritte Kind gerade macht, weiß ich gar nicht. Vermutlich dödelt es an dem Tablet rum und verbarrikadiert sich im Zimmer. Ich sitze jetzt hier gerade gemütlich auf der Terrasse in dieser kleinen Poollandschaft. Doch fangen wir zunächst einmal an mit unserem Lindau-Aufenthalt. Lindau ist sehr schön, kann ich sehr weiterempfehlen. Allerdings im Hintergrund hörst du übrigens die schreienden Kinder. Also Lindau ist sehr, sehr schön, wenn nur nicht diese Horden von Touristen da wären. Es ist wirklich, also es nimmt schon Barcelona-hafte Ausmaße an. Und es ist eine Insel. Es ist eine, ja, schöne Insel, die dann doch aber auch natürlich eine gewisse Enge hat. Und im Minutentakt kommen da die Touristendampfer im Hafen an und spucken Horden von Touristen aus. Es ist eigentlich fast schon wie Venedig. Also, ja, ganz so schlimm ist es nicht. Aber ich weiß auch nicht, dieser Übertourismus, und wir sind selbst Teil davon, ist wirklich, ich weiß gar nicht, was man da noch machen soll. Also, es war jetzt noch nicht so schlimm wie in der Sagrada Familia, aber es ist kurz davor. Es sind einfach zu viele und man steht sich da ständig auf den Füßen und man kann auch die Schönheit des Ortes gar nicht mehr genießen, weil diese Massen um einen herum machen es nicht mehr schön oder lassen es nicht mehr schön sein. Gut, so viel zu Lindau. Der Haken ist natürlich, wenn man durch Lindau bummelt mit drei maulenden Kindern im Anhang, ist es halt immer etwas schwierig. Man hat auch nicht Zeit für jede Inschrift. Und wenn ich dann aushole, um mal das ein oder andere zu erläutern, warum das vielleicht gerade so aussieht, wie es aussieht, oder mal darauf hinzuweisen, oh, schaut mal, was für eine tolle Inschrift, ne, ernte ich nur lange Gesichter. Oder so Kommentare wie, ah, jetzt kommen wieder seine ausschweifenden Erklärungen. Ja, was waren weitere Highlights am Bodensee? Es war ja natürlich wieder zu 99% Kinderprogramm. Programmpunkt Nummer 1, Ravensburger Spieleland. Ach, auch so eine Kinderamüsement-Hölle, wo man dann in Schlangen ansteht. Du kennst es aus Warner Brothers Movie World. Um dann irgendwo irgendwie entweder mit einem Bob oder mit einer Biene oder mit irgendeinem anderen Gefährt, was man auf irgendeine Figur getrimmt hat, irgendwo runter zu sausen. Das sind dann immer freudige 30 Sekunden. Man hat dann aber vorher mindestens eine halbe Stunde angestanden. Und Eintrittspreise, der Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, wie das so, wie macht das eine Familie, die vielleicht, wo die einfache Jobs haben. Also, das ist mir schleierhaft, ne? Ich komme ja schon ärmlich vor bei diesen Preisen. Jammern auf hohem Niveau. Ravensburger Spieleland. Und natürlich auch mal diese Konflikte. Wer sitzt neben wem? Wer darf zuerst fahren? Von morgens bis abends. Wenn du dann die Kinder am Abend fragst, wie hat es euch denn gefallen? Oh, es war so super, es war ganz toll. Aber für mich war das eine einzige nervliche Anspannung. Was haben wir eigentlich noch gemacht? Also Ravensburger Spieleland, okay, kann man mal machen. Aber wir waren jetzt schon das zweite Mal da. Beim ersten Mal hat es mir deutlich besser gefallen als beim zweiten Mal. Ich weiß nicht, woran es lag. Vielleicht war da der Effekt des Neuen schon futsch. Und man dachte sich nur noch, oh, wieder eine Schlange, wo man sich reinstellt. Was haben wir denn dann noch gemacht? Achso, dann Schwimmbad. Ne, da waren wir natürlich einen Tag im Schwimmbad. Ist ja auch immer mein persönlicher Place to be. Aber ich muss sagen, war gar nicht so schlimm. Wir waren da in der Lindau Therme. Auch da will ich gar nicht über die Eintrittspreise sprechen. Ne? Einmal schwimmen gehen. Jetzt kommt sie raus. Warum kommt ihr jetzt raus? Seid ihr fertig?
Nee, wir wollen in den Pool.
Ihr wollt jetzt in den Pool? Oh, jetzt wollen sie in den Pool. Echt? Ist euch das nicht so kalt?
Nee.
Aber wir wollten doch gleich noch ein paar Besorgungen machen.
Ja, und so Bowlingbahn.
Ja, genau. Heute steht noch Bowlingbahn auf dem Programm. Ich habe schon reserviert. Öffnet erst ab 16 Uhr.
Ich habe Hunger.
Jetzt haben Sie Hunger. So, und somit endet die günstige Gelegenheit. Ich habe also nur einen Bruchteil der bisherigen Ereignisse mitteilen können. Ich unterbreche das hier mal kurz und melde mich später noch einmal, um hier erstmal sämtliche Kinderbedürfnisse zu befriedigen. Und so viel fürs Erste aus dem Sommercamp.
Hunger.
Worauf hast du denn Hunger?
Joghurt.
Ach, jetzt will sie einen Joghurt haben, weil sie hat meinen Joghurtbecher gesehen. Ich habe gerade auch die Gunst der Stunde genutzt und mal heimlich einen Joghurt gegessen. Ich melde mich noch einmal. Vor allen Dingen zum Thema Poolpumpenbox muss ich mich noch mal äußern. Also so viel für den Moment. Bis später.
Aber kommen wir erst auf die Olympischen Spiele. Ich glaube, die haben angefangen, als du mit der Familie in den Urlaub aufgebrochen bist. Hast du was von den Olympischen Spielen mitgekriegt? Hast du bewusst geschaut? Hast du gesagt, oh, heute Abend um so und so viel Uhr ist das und das, das möchte ich mir anschauen? Oder sagst du, interessiert mich alles nicht?
Das kann ich so nicht sagen. Also was ich wirklich komplett verpasst habe, ist leider diese Eröffnungsfeier, die ja erstmals nicht im Olympiastadion stattfand, sondern im Grunde genommen in der Innenstadt, ne, mit so einer Schiffsparade über die Seine. Da habe ich nichts von gesehen, nur so ein paar Berichte darüber, weil sich da irgendwelche Menschen wieder über irgendwelche Sachen aufgeregt haben, weil da war irgendein Mensch zu blau und zu sehr ein griechischer Gott und zu wenig Abendmahl. Ja. Okay. Kann man sich drüber aufregen. Habe ich nichts gesehen. Ich habe aber mir das ein oder andere von den sportlichen Wettbewerben angeguckt. Und auch meine Kinder haben da eine gewisse Begeisterung entwickelt. Gut, der Sohnemann sowieso, ne, sobald da irgendwie Sport im Fernsehen ist, da ist er sofort dabei und guckt. Beeindruckt hat mich, das habe ich zum ersten Mal so bewusst gesehen, der Taekwondo-Wettbewerb. Da haben wir das Finale gesehen. Da hat ein, ich meine, Koreaner gegen einen aus Kasachstan. Oh, da will ich jetzt nichts Falsches sagen, aber irgend so ein Zentralasiate. Und also der tat mir so leid. Also es ging bereits um Gold, ja. Und jetzt kenne ich mich mit Taekwondo auch nicht so gut aus, aber irgendwie ist es so, man muss dann mit seinen Füßen das Gesicht treffen oder irgendwie den Rücken und die Brust, auf jeden Fall mal irgendwie relativ weit oben. Und jetzt hatte der Gegner irgendwie Knieprobleme und der wurde so in Grund und Boden getreten von diesem Koreaner. Und also der wollte natürlich gewinnen und er hat sich fair verhalten, nach den Regeln der Kunst sozusagen. Aber am Ende war dieser, ich meine, es wäre ein, ne, es war keiner aus Kasachstan. Ist egal. Auf jeden Fall, den musste man hinterher wegtragen. Also das hat mir dann schon ein bisschen leid getan. Aber es war spannend. Ja, das haben wir gesehen. Was ich auch gesehen habe, fand ich auch spannend. Beachvolleyball, eine der schönsten Locations überhaupt da bei den Olympischen Spielen. Beachvolleyball direkt vor dem Eiffelturm. Auch Finale Deutschland gegen Niederlande. Da haben die, Deutschland gegen Schweden. Da haben die Schweden gewonnen. Auch sehr spannend. Allerdings, die Schweden, die haben die Deutschen dermaßen rasiert. Die waren chancenlos. Aber gut, sie hatten dann immerhin Silber. Auch ganz schön. Und was haben wir noch gesehen? Wir haben das Herrenfinale im Feldhockey gesehen. Auch ganz spannend. Deutschland gegen Niederlande. Da haben die Niederländer gewonnen. Es gab dann, wie heißt das da am Ende? Penalty-Schießen. Also, ne, es ging irgendwie unentschieden aus und dann mit diesen Strafstößen am Ende. Auch sehr spannend. Ja, insofern, wir haben da einiges gesehen. Synchronspringen finde ich immer sehr interessant. Auch faszinierend, ne, wenn die da wirklich so synchron sind. Und was haben wir noch gesehen? Turnen der Frauen mit Simone Biles. Sensationell. Ja, das waren jetzt so die Highlights, an die ich mich erinnere. Und dann habe ich mir in der Tat die Abschlussfeier angeguckt. Nur weil ich wissen wollte, ob Tom Cruise wirklich sich da diese Stadiondecke abseilt. Ja. Und wie ist es dir ergangen? Was hast du denn geguckt?
Zwei Dinge allgemeiner Art. Ich schaue Olympische Spiele vorwiegend, um Sportarten zu sehen, die man sonst nicht sieht. Also zum Beispiel Tennis interessiert mich gar nicht. Auch wenn ich ein Tennis-Fan bin, aber das muss ich nicht auch noch bei Olympia sehen. Genauso wie Fußball.
Okay. Ja, also, genau.
Ja, was man ständig sieht. Gleichzeitig sind aber so für mich Sportarten in Anführungszeichen wie Skateboarden oder Breakdance oder sowas, hat da nichts zu suchen.
Warum denn nicht? Ach, das passt dem konservativen Herrn nicht. Ja, okay.
Ich erinnere daran, Sebastian, dass wir vor fast genau 20 Jahren in Bremer bei den Highland Games waren. Und zwar in Gegenwart ihrer Majestät, Queen Elizabeth II., nebst Mann und Sohn. Und da gab es tatsächlich Sackhüpf-Wettbewerbe. Und sowas möchte ich in Bremer sehen, aber nicht bei den Olympischen Spielen. Das möchte ich da nicht sehen.
Aber das gab es doch auch gar nicht. Da hat doch niemand in Säcken gehüpft.
Ja, aber das irgendwann wird es aus irgendwelchen Diversitätsgründen eingeführt, möchte ich nicht sehen. So, das ist das eine Allgemeine und das andere Allgemeine. Und jetzt relativiere ich diese Olympischen Spiele komplett. Ich freue mich auf die Ende des Monats stattfindenden paralympischen Wettbewerbe. Denn da sieht man Sachen, die man sonst nirgendwo sieht. Und zwar von Menschen, die hochgradig eingeschränkt sind, aber die dich und mich sowas von fertig machen würden, egal in welcher Sportart das ist.
Stimmt.
Und das ja, in ist allen für Disziplin. Mich, das ist für mich die eigentliche, das ist der Wahnsinn. Ja, ich meine, wenn da jetzt so ein super Sportler kerngesund die 100 Meter in 9,5 Sekunden läuft, okay. Aber wenn da jemand, der, weiß ich nicht, irgendwie nur noch ein halbes Bein hat und der läuft diese 100 Meter in 14 Sekunden, ist das für mich eine viel größere Leistung als das, was der da vorher verbracht hat.
Ja.
Und für mich sind auch so Leichtathletikwettbewerbe, das ist für mich das Highlight. Wenn ich an Olympia denke, denke ich an Hochsprung, Speerweitwerfen, Weitsprung und solche Sachen.
Stabhochsprung, also, auch ganz toll.
Ja. Alles, was ja. so in diesem Stadion stattfindet oder so ein Marathon mal.
Ja.
Aber dann so BMX oder irgendwie so an so einer Wand hochklettern. Oh.
Das kennt der Herr Nico nicht, deswegen findet er es blöd.
Ja, das sind so Modethemen, die kommen und vergehen. Irgendwann hast du da die weltbesten TikToker oder so. Ja, wer kann am schnellsten ein 6-sekündiges Video produzieren? Oh, er kriegt eine Goldmedaille. Wunderbar, aber bitte ohne mich. Und man muss es ja auch nicht gucken. Das ist ja das Tolle daran. Aber ich habe relativ viel geschaut und es ging ja dann anschließend, als die Spiele zu Ende waren, natürlich durch die Medien, wie gut hat Deutschland abgeschnitten? Ja, 10. Platz im Medaillenspiegel. Wunderbar, ja. Kann man zufrieden sein.
Der schlechteste Platz aller Zeiten, ne?
Gut, man muss sehen, 10. von, weiß ich nicht, 200.
Aber ich habe es noch nie verstanden. Was soll dieses Länderranking? Das ist doch Mumpitz. Die Amerikaner, die kommen damit 1000 Athleten oder sogar noch mehr.
Und deswegen, in Relation gesehen, sind diese kleinen Karibikinseln eigentlich die erfolgreichsten Nationen.
Genau, wenn dann da so einer von Samoa kommt und eine Goldmedaille gewinnt, tippitoppi.
Ja.
Ja.
Man muss das in Relation zur Bevölkerungsdichte sehen.
Absolut.
Ja.
Ich halte so, aber ich frage mich sowieso, was soll dieses mit diesem Ländergedöns und auch warum werden da Hymnen gespielt? Es geht doch um Sport. Es geht doch auch nicht um einen Länderwettbewerb.
Nein, es
was
geht
soll
nicht um Sport.
Ganze?
Sebastian, es geht nicht mehr um Sport.
Ja, aber es sollte eigentlich um Sport
es
gehen.
Es geht nur um Politik.
Ja, nervt mich.
Ich meine, niemand regt sich darüber auf. Ich wollte es nicht erwähnen. Niemand regt sich darüber auf, wenn im 100-Meter-Finale 8 Läufer oder 8 Läuferinnen stehen und alle 18 haben eine schwarze Hautfarbe. Da kommt keiner und sagt, ja, jetzt müssen wir ja aber mal so einen Quotenweißen reinbringen. Kommt keiner auf die Idee. Warum nicht? Die haben es verdient. Die sind besser, die laufen schneller, die haben besser trainiert oder was auch immer. Die haben mehr Talent und fertig ist so. Aber nirgendwo anders siehst du so eine Einstellung.
Ja.
Jetzt stell dir vor, im 100-Meter-Finale bei den Herren wären auf allen Bahnen weiße, blonde Männer. Um Gottes Willen, wäre das ein Aufschrei in den Medien.
Wir
kommen schon wieder in Teufelsküche, Sebastian.
Ja,
wir kommen
genau.
in Teufelsküche.
Du bist schon wieder auf Messers Schneide, ne?
Was ist denn eigentlich mit den Paralympics, Sebastian?
Sprechen. Ja.
Was ist mit den Paralympics? Bist du da, hast du das in letzter Zeit gesehen, in den letzten Jahren? Oder sagst du, ach, das interessiert mich so gar nicht?
Na doch, da gucke ich auch gerne mal rein, ne? Weil ich finde es wirklich faszinierend, wenn dann da Läufer sind, die mit irgendwelchen Prothesen laufen. Und die sind aber sowas von schnell, ja, die würden an mir vorbeizischen und ich würde nur noch den Kondensstreifen sehen. Finde ich toll.
Mein Highlight ist Sitzfußball der Blinden.
Ah, das habe ich, glaube ich, noch nie gesehen.
Das finde ich super. Die hören das, wo der Ball her, und die sitzen da und kriechen über den Boden. Und ich denke, wie machen sie denn das? Das sind so Sachen. Das fasziniert mich.
Ja.
Ich meine, so ein gesunder Typ, der kann vor einen Ball treten, ha, toll. das sind
genau,
so Sachen. Und deswegen fiebere ich den Paralympics entgegen. Was war in den letzten 3 Wochen unseres Schweigens noch Thema?
In den letzten 3 Wochen? Was fällt mir ein? Banksy fällt mir ein. Banksy macht wieder irgendeine neue Kunstaktion. Passt auch so ein bisschen zum Album, was wir gleich besprechen werden.
Okay, Sebastian, ich weiß, du scharrst schon mit den Hufen. Bitte.
Ja.
Die Überleitung. Jetzt, du hast sie dir ja zurechtgelegt. Ich weiß.
Ich lehne mich
zurück und lasse dich einfach machen.
Ach, schade. Ich dachte, du würdest jetzt die Überleitung machen, damit du auch den Bandnamen sagen musst, weil ich finde, das ist wieder so ein Zungenbrecher. Kann ich nicht gut aussprechen. The Smiths, das ist so für einen, der nicht jetzt TH mit der Muttermilch aufgesogen hat, ein bisschen schwierig auszusprechen. Also es geht um The Smiths aus den 80er Jahren und jetzt wird's wieder ein bisschen unangenehm. Das Album, das wir gehört haben, heißt Meat is Murder. Fleisch ist Mord. Warum ist das so? Kann man hören im letzten Lied dieser Platte. Das Lied heißt genauso wie das Album selbst, Meat is Murder, und es geht.
Kann man da reinhören oder überfordern wir da einige sensible Hörer?
Da kann man reinhören und man erkennt es sofort. Selbst meine vierjährige Tochter fragte direkt, als sie es mithörte, warum muten da ständig eine Kuh?
Ja, dann müssen den Text, wir reinhören. Den Scheint Text ja ein Special Effect zu sein.
Ja, den Text selber konnte sie jetzt noch nicht verstehen. Aber ja, sie hat schon verstanden, dass es um Tiere geht und dass die jetzt auch nicht so besonders glücklich klingen. Ist dort auch für eine Vierjährige festzustellen. This beautiful creature must die. A death for no reason. And death for no reason is murder. Passend dazu auch das Lied davor, Barbarism Begins at Home. Genauso ist es. Unruly boys, you will not grow up, must be taken in hand. Unruly girls, you will not settle down, they must be. Wie ist das denn? Wann hast du deine letzte Bratwurst gegessen?
Was hat denn das jetzt mit Barbarismus, mit Barbarentum zu Hause zu tun?
Na, Meat is Murder. Jede Bratwurst ist quasi, also funktioniert ja nur mit Mord an Tieren.
Die letzte Bratwurst habe ich vorgestern gegessen und gestern Abend habe ich allerdings noch ein Mettbrot gegessen.
Oh, Mett, auch noch rohes Fleisch.
Ja, aber mit Salz und Pfeffer, wunderbar. Könnte ich mich aber reinlegen. Ja.
Aber kommst du dann nicht in so einen ethischen Konflikt?
Nö.
Nee?
Nein, gar nicht, weil ich weiß ja, dass um mich herum so viele Gutmenschen gibt, die dem Veganismus und Vegetarismus frönen, dass ich mir da überhaupt gar keine Gedanken machen muss. Das ist so wie, wenn du der letzte Mensch bist, in Deutschland meinetwegen, der noch mit einem Diesel rumfährst, kannst du das freien Herzens tun, weil alle anderen E-Auto fahren.
Ja, aber also ich habe mich schon gefragt. Also insofern fand ich dieses Album auch ganz schön, es bringt zu Gedankenanstöße enthält es. Also man kann sich ja schon die Frage stellen, bei dem Fleischkonsum, den wir heutzutage so haben, also zumindest bei uns auch in der Familie, also bei uns wird wirklich, leider, also muss ich zugestehen, es wird wahnsinnig viel Fleisch gegessen. So viel, dass ich es teilweise schon nicht mehr sehen kann.
Also Sebastian, kann man es so sagen, du bringst es mit der Schubkarre in die Küche.
Ja, so schlimm ist es nicht. Aber es ist schon so, wenn ich überlege, was ich mir Gedanken mache um diesen möglicherweise 7 Schläfer im Rollladenkasten, wie ich ihn schonend beibringe, dass er diesen Rollladenkasten wieder verlässt. Ich biete ihm Unterschlupf in anderen Bereichen des Gartens an. Ich will, dass er ein schönes Leben hat, weil er ja auch so possierlich und süß ist. Ja, genau. Ich habe eine persönliche Beziehung zu diesem 7 Schläfer, zu diesem im Moment noch imaginären 7 Schläfer hergestellt jetzt schon. Aber die Bratwurst und also die Kuh oder das Schwein, das da in dieser Bratwurst steckte, das war mir im Moment des Bratwurstessens sowas von egal.
Und ja. Sebastian, denk nur an die Generation deiner Großeltern zurück, die im Trümmer-Deutschland groß geworden sind. Die hätten dem 7-Schläfer einen in den Nacken gegeben. Die wären froh gewesen, wenn sie ihn gehabt hätten.
Ja, habe ich jetzt auch gelesen im Rahmen meiner 7-Schläfer-Recherchen. Slowenien ist ein Land in Europa, wo 7 Schläfer als Delikatesse gelten. Die werden dort köstlich verspeist.
In Fernost gibt es ja sehr, sehr viele Delikatessen, die teilweise dann auch noch leben.
Ja.
Ja.
Ja, ich dachte,
andere Länder, andere Sitten.
Sind dann tot oder schlafen. Ja. Ja.
Also kann man sagen, Sebastian, weil du das Meat is Murder, das titelgebende Lied gleich ist übrigens das letzte Lied, das abschließende Lied, rausgegriffen hast, kann man sagen, dieses Album, das 1985 erschienen ist und ich glaube auch das erfolgreichste der Smiths gewesen ist, kann man sagen, es ist ein sehr politisches Album.
Ja, sehr politisch. Bereits der Bandname ist übrigens sehr politisch, weil ich habe mich gefragt, warum heißen sie The Smiths? Ne, da heißt ja überhaupt keiner Smith von den Gründungsmitgliedern dieser Band. Und meine Quellen behaupten, dass sie deshalb The Smiths heißen, weil sie wollen, also es ist eine Referenz an so den Durchschnittsengländer.
Das heißt, sie wollen nichts Besonderes sein.
Sie wollen nichts Besonderes sein und sie wollen so den normalen, gewöhnlichen Mann von nebenan, Mann, Mensch, Frau von nebenan ansprechen.
Gelingt es ihnen? Fühltest du dich angesprochen? Fühltest du dich mit den Aussagen oder mit den Songs an sich herausgefordert zum Nachdenken?
Ja, ich finde, da gibt es in der Tat einige Textpassagen, die zum Nachdenken anregen. Nicht nur bei Meat is Murder, auch in anderen Texten, auch das Lied That Joke Isn't Funny Anymore, finde ich, da kann man mal reinhören.
Ja.
Auch ein ganz guter Text. Und ja, es zieht sich so durch, also es ist durchaus so auch gesellschaftskritisch. Park the car at the side of the road. Ich habe nur ein Problem.
Vermutlich haben wir dasselbe Problem. Da, soll ich sagen?
Ja, bitte.
Der Gesang.
Ja, schon wieder.
Der Gesang, der hat mich sowas von, ich möchte nicht sagen abgestoßen, aber dieses, also das kann man vielleicht in orientalisch geprägten Regionen dieser Erde, da kann man dieses Leierhafte.
Oh, aber
es ist
auch, was du sagst.
Wieso denn? Das war eine Verbeugung vor der großen orientalischen Gesangskunst. Aber bitte nicht aus Manchester. Diese kulturelle Aneignung, ja. Ganz schrecklich. Also, ich hatte mir vorgestellt, wenn er Yesterday singen würde. Yesterday, all my troubles seem so far. Würde er singen, Yesterday, away. Ja?
Ja.
Und das hat mir, also ich, weniger wäre besser gewesen. Und das hat auch dazu geführt, dass ich froh war, nach dem zweiten Hören, dass ich es nicht noch ein drittes Mal hören musste. Und ich habe auch tatsächlich aufgrund dieses Gesangs die Melodien der Songs an sich wunderbar. Also da war jetzt kein Song dabei, wo ich gesagt hätte, um Gottes Willen meine Ohren. Es war allerdings dann auch kein Song dabei, wo ich gesagt hätte, das tut meiner Neuroplastizität gut, das ist was ganz Neues. Nein, das waren melodische, schöne Songs, ja?
Ja.
Vom Inhalt, von den Texten mal ganz abgesehen. Wunderbar. Von vorn bis hinten ein schönes Album. Aber die Stimme war schlimm und das hat dazu geführt, dass ich nur einen einzigen Song dieses Albums favorisiert habe.
Ah, okay.
Ich glaube noch nie so wenig.
Ja.
Nur einen einzigen Song und zwar Well, I Wonder, Track 7.
Oh, da müsste ich jetzt noch mal kurz reinhören. Habe ich jetzt gar nicht mehr im Ohr. Well, I wonder, do you hear me when you sleep? I hoarsely cry. Da dachte ich erst auch, dass ich das Lied kenne. Es erinnert mich an irgendein Lied, was ähnlich anfängt, aber ich weiß nicht genau,
kanntest
welches.
Du die Band? Und die Band, die hat ja nur eine kurze Lebensdauer. Ich glaube von 1982 bis 87.
Ja, sind dann leider zerstritten, auseinandergegangen. Es kamen da sogar irgendwie rechtliche Probleme. Also sie haben sich da, glaube ich, sogar vor Gericht gestritten. Tja, kann mal passieren. Nee, ich kannte die nicht.
Ging mir auch so.
Was mich so ein bisschen überrascht hat, ich dachte ja, 1985, so ne, mitten in dieser 80er-Jahre-Ära. Ich hatte so ein bisschen einen anderen Sound erwartet. Und es wundert mich nicht, dass dir dieses Lied so von der Musik her so ein bisschen entgegengekommen ist, weil mich hat dieser Sound gar nicht so sehr an die 80er erinnert, sondern in der Tat mehr so an Rock'n'Roll-Klänge der 60er. Das ist ja, so rockig.
Ja.
So Gitarre, Bass und Schlagzeug, ja, überhaupt so ein keine Synthesizer-Musik.
Rockabilly und sowas. Ja.
Ja, ist überhaupt nicht 80er.
Gab, ja, gut. Ja.
Also wo ist das Keyboard? Da ist doch kein Keyboard dabei.
Ja, aber auch hier frage ich mich wieder, in den 1001 Alben und es stand, ich glaube, ja, 13 Wochen stand es in Großbritannien an der Spitze der Charts. Gut, man hatte nichts in den 80ern. Ja? Es herrschte noch der Kalte Krieg und Maggie Thatcher war noch nicht warm gelaufen. Ja, aber ach, nee. Dieser Gesang, nicht die Stimme unbedingt, das war ganz angenehm. Ja, also er hatte jetzt keine krächzende Stimme oder so, aber diese Art und Weise da so Kapriolen zu schlagen, das ist, ach, das gefiel mir nicht so.
Ja.
Es war so ein bisschen drüber, würde man heute sagen. Es war drüber.
Es hatte sowas, wie du schon sagst, sowas Leierndes. Und ich weiß noch, beim ersten Lied, als ich es gehört habe, dachte ich, ach ja, ist ein ganz guter Anfang, ein angenehmer Anfang. Und auch den Gesang fand ich so in den ersten Takten gar nicht so schlecht. Und dann ging es los, ne? Und dann fing er an, da so vor sich hin zu leiern. Ja.
Morrissey, der Sänger ich glaube, maßgebliche Songschreiber, hat 1989 gesagt, und das steht in den 1001 Alben in dem Buch, Zitat, die Leute können motiviert werden, sie können aber auch gähnen, wenn schon wieder ein Song für eine Sache eintritt. Also er hat wirklich diese politische Botschaft, die hat er wirklich im Hinterkopf. Und ich habe da immer so ein bisschen Probleme mit, wenn Kunst politisch sein will oder sein muss. So wie bei den Olympischen Spielen. Deswegen
oder
guck
wie
ich auch
bei
die,
Banksy.
Ja, deswegen gucke ich die Eröffnungsfeier und so. Das schaue ich, immer muss es kritisch sein oder immer muss man ein Zeichen setzen. Nein, ich möchte einfach nur dieses Gemälde anschauen und mich dran erfreuen. Ich möchte da nicht die Kritik an der Herrscherklasse oder was weiß ich oder Meat is Murder. Wenn der Song eine schöne Melodie hat, dann ist es mir egal, ob da Meat is Murder oder Sex is Murder oder Cars is Murder oder was weiß ich das auch ist. Dann ist mir die Botschaft egal. Mir kommt es dann auf die Musik an.
Ja, aber das würde ja bedeuten, dass für dich Texte keinerlei Bedeutung haben.
Ja, doch.
Ja.
Aber wenn er Meat is Murder singt, wenn sich das schön anhört, wenn es sich reimt, ja, dann ist es mir egal. Ja, also ich könnte dann, selbst wenn ich den Vegetarismus, und ich möchte den nicht kritisieren, ich finde das durchaus vernünftig, ja, selbst wenn ich komplett dagegen wäre, könnte ich mich an so einem Song erfreuen, weil ich nicht unbedingt auf die Botschaft achte. Ich möchte nicht belehrt werden, erst recht nicht von so einem Künstler.
Ja, also ich glaube schon, dass Musik politisch sein kann und auch politisch sein darf.
Ja, es gibt ja so Protestsongs oder so, ja, weiß ich nicht,
ja.
War is over, da können wir jetzt sofort den Sprung zum Cover machen und sowas. Ja, Protestsongs, man geht auf die Straße und sagt, weiß ich nicht, Power to the People oder so, wunderbar, ja, klar. Aber wenn jedes und alles und immer nur muss es politisch sein und es muss immer, vor allen Dingen, man muss immer auf der richtigen Seite stehen. Und dann kann die Musik noch so schön sein, wenn die Band oder der Text nicht so stimmen, dann ist das auch gleich schlecht.
We'll be right back. Ich wollte aber ganz was anderes eigentlich fragen.
Bitte.
Du hattest jetzt das Cover schon angesprochen.
Ja.
Man sieht
dort... Nein, ich hatte es noch gar nicht angesprochen und ich habe noch gar nichts vorweggenommen. Was sieht man dort auf dem Cover? Man sieht auf jeden Fall auf der linken Seite The Smiths in grünen Majuskeln oder wie Sebastian für unsere Hörer immer übersetzt, in Großbuchstaben. Ja. Von unten nach oben geschrieben und dann kommt ein... ich sage mal, es ist kein Schwarz-Weiß-Foto, es ist eher so ein sepiafarbenes Foto eines jungen Soldaten. Bitte, Sebastian, was fällt dir dazu ein?
Eines jungen Soldaten mit einem Funkerrucksack, würde ich mal behaupten.
Ich glaube auch, er hatte die Funktion des Funkers im Krieg.
Ja, und ich habe mich gefragt, also das Album ist ja von 1985, so vom Bild her... erinnert mich das jetzt eher so an den Vietnamkrieg, was man so gesehen hat. Ne? Frage ich mich, warum jetzt gerade dieses Foto da den Weg aufs Cover gefunden hat. Weil zum Erscheinungszeitpunkt war Vietnam ja vorbei.
Ich hatte auch erst den Falklandkrieg im Kopf.
Ja.
Hätte sein können, ja.
Wann war der? War der 85?
Oder 82? Ich glaube 82.
Bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Ja.
Gut, ich habe recherchiert. Es ist ein bearbeitetes Standbild aus der Dokumentation In the Year of the Pig aus dem Jahr 1968 von Emile de Antonio. Und diese Doku befasst sich eben mit den Ursachen des Vietnamkriegs. Und auf dem Bild ist der US-Marine-Unteroffizier Michael Wynn zu sehen, der, ich glaube, zu dem Zeitpunkt gerade 20 Jahre alt war. Und jetzt kommt es aber. Auf seinem Helm, auf dem Plattencover der Smiths steht ja, Meat is Murder.
Ja.
Aber auf dem Original steht da, Make War Not Love.
Oh. Interessant.
Also auch nicht Make Love Not War, Make War Not Love.
Ja, ich finde, er macht ja auch einen durchaus ambitionierten Gesichtsausdruck. Also
da muss man wahrscheinlich auch, wenn man da irgendwo kämpft. Sonst ist man fehl am Platz.
Ja, also er sieht irgendwie schon motiviert aus.
Ja.
Beißt so ein bisschen die Zähne zusammen.
Michael Wynn, dieser dort dargestellte Soldat, der hat erst durch seine Schwester erfahren, die das Albumcover irgendwo in so einem Laden gesehen habe, dass er da drauf ist und dass aber auch sein Spruch, der Ursprung, der Originalspruch, dass der sozusagen wegretuschiert war und Meat is Murder wurde ihm auf den Helm gebrannt und er war nicht sonderlich begeistert darüber. Und das kann ich auch verstehen. Und jetzt sind wir im Zeitalter von Fake News, Sebastian. Was machen wir denn damit?
Ja, es ist arme
Michael Wynn, hat er nicht ein Recht am Bild?
Ja, natürlich. Und eine Urheberrechtsverletzung.
Darüber hinaus, es wird hier offensichtlich ein historisches Bild, wird einfach irgendwie, heute würde man es wahrscheinlich mit KI machen, aber es wird verändert und man denkt jetzt, dieser Funker da im Krieg, der hatte schon so eine Botschaft, ja? Also vielleicht irgendwie gegen die Feldküche, wo man nur Fleisch vorgesetzt bekommen hat. Also der war seiner Zeit voraus, könnte man meinen.
Könnte man meinen, ja, gut.
Ja,
ist wahrscheinlich auch wieder Kunst und ist jetzt natürlich auch nichts Neues. Ne? Man hat ja schon Bilder manipuliert, seit es Bilder auf dieser Welt gibt.
Es ist Kritik am Fleischkonsum. Es ist zumindest der letzte Song, dann auch ein Song für Tierrechte. Es ist Kritik am Krieg natürlich. Es ist Kritik an Gewalt an sich, auch im privaten Bereich. Und ganz am Anfang, vielleicht können wir da mal reinhören, The Headmaster Ritual, also offensichtlich auch Kritik an den Zuständen in den Schulen, wo wahrscheinlich dann noch mit dem Lineal auf die Finger geschlagen wurde oder wo es auch mal eine Ohrfeige gegeben hat. Also jeder kriegt sein Fett weg. The legend run goes wrong, Manchester schools, spineless swine, cemented lines,
passt irgendwie zu den 80ern. War halt so.
Kann ich kurz nochmal zurückkommen und ein heißes Eisen von den Olympischen Spielen anfassen?
Ja. Eine Sache fand ich übrigens ganz toll an den Olympischen Spielen, bevor du jetzt die heißen Eisen anfasst. Die Olympische Flamme war ja diesmal überhaupt nicht heiß. Das fand ich toll.
Wegen des Klimawandels, oder?
Ja, man hat ja, weil ich hatte mich in der Tat gefragt.
Hat man eine LED entzündet oder was?
Ja, genau. Ich hatte mich in der Tat gefragt, also erstmal war es spektakulär. Die Olympische Flamme wurde ja an einem Fesselballon in den Pariser Nachthimmel.
Das war eine Montgolfiere.
Ja, emporgehoben.
Die Gebrüder Montgolfier.
Ja, ja, ich weiß. Und ich habe mich jetzt gefragt, oh, wie machen sie denn das? Und ist das überhaupt nachhaltig mit diesem Feuer? Und geht das überhaupt mit so einem Ballon? Ich hatte die Feier ja auch gar nicht gesehen und dachte dann noch, brennt da jetzt wirklich wieder 2,5 Wochen lang so eine riesige Gasflamme und produziert da munter vor sich hin CO2. Aber nein, es war eine LED-Installation. Das fand ich schon eine nette Idee. Man hat das mit solarbetriebenen LEDs nachempfunden und hat dann auch noch, damit es auch raucht, das mit Wasserdampf irgendwie, mit so Nebel, Wassernebel simuliert. Fand ich eigentlich eine schöne Idee. Also war komplett CO2.
Womit wir wieder wären bei Zeichen setzen.
Komplett CO2-neutral. Und
ja,
aber
hoffentlich sind diese 80.000 Sportler und Funktionäre auch mit ihrem LED-Flugzeug nach Paris gekommen. Ja, Herrgott nochmal.
Aber es gab trotzdem eine kleine Laterne, wo dann eine echte Flamme brannte. Und die stand dann vor dieser Installation. Und die Pariser sind so angetan davon, dass es schon Petitionen gibt, dass diese Olympia-Flamme bestehen bleiben soll. Das soll eine neue Attraktion sein. Steht da neben dem Louvre im Park. Da soll sie, also wünschen sich viele, dass das da jetzt stehen bleibt.
Ja.
Nicht unerwähnt bleiben soll, dass, wenn ich richtig informiert bin, es die Nazis 1936 waren, die erstmals ein Feuer entzündet haben bei Olympischen Spielen. Ist einem heutzutage egal, offenbar. Sowas vergisst man dann schon ganz gerne. Feuer ist halt doch irgendwie attraktiv.
Ja, man nimmt ja auch den 1. Mai als Feiertag mit.
Natürlich. So, jetzt, ich hatte dich unterbrochen, sorry. Nico, du darfst jetzt erzählen. Du hattest es jetzt so... Du hattest es.
Wollte ich was erzählen?
Ja, du
Wollte ich wieder belehren?
Ich wollte das
heiße Eisen anfassen.
Ja, genau, heißes Eisen. Es ging um ein heißes Eisen. Deswegen kam ich doch überhaupt auf die Flamme. Ja.
Es gab diesen Aufruhr bezüglich dieser Boxerin, die ein Boxer war.
Ja.
So.
Naja, offiziell immer noch eine Boxerin, ne?
Offiziell ist es eine Boxerin. Ja, offiziell. Ja. Gut. Und eine ihrer Gegnerinnen hat gesagt, ich wurde noch nie in meinem Leben so schwer geschlagen. Ja. Und die hat das offensichtlich nachher zurückgenommen. Weiß nicht, ob sie dann gesagt hat, ich bin die Treppe runtergefallen. Keine Ahnung. Jedenfalls, ich glaube, diese Boxerin hat dann auch Gold gewonnen. Ich glaube, sie kam aus Algerien oder aus dem Iran sogar, irgendwo aus dieser Region. Nicht, dass Algerien jetzt unbedingt in der Region des Iran liegt. Gut, wie komme ich darauf? Achso, Kritik an gesellschaftlicher Gewalt oder an häuslicher Gewalt. Und ich habe in einem Podcast gehört, wo auch kurz auf dieses heiße Eisen eingegangen wurde, und da hat der Kommentator gesagt, er findet das toll, wie offen die Olympischen Spiele heute sind, dass nicht nur Breakdance und Skateboardfahren und so dabei ist, sondern auch Männer dürfen gegen Frauen kämpfen. Ja? Und er sagte, diese Disziplin, die er da gesehen hätte, die würde bei ihm heißen, ein ganz normaler Samstagabend in Glasgow.
Eieiei. Also in was für einem Podcast hast du das denn gehört?
Ich fand das lustig. Ja. Denn man lacht drüber und die Frau, der Mann, was auch immer, behält seine Goldmedaille. Wunderbar. Toll.
Ja. Ja.
Leben und leben lassen.
Hast du auch mitbekommen, dass in den Medaillen diesmal Alteisen des Eiffelturms eingearbeitet war?
Ja.
Das hat natürlich schon was.
Das hat was. Und da erinnere ich mich wieder an den Ausspruch, ich glaube Balzacs. Was, Balzac? Ich hatte vor 8, 9 Jahren dieses Buch rezensiert, Der Eiffelturm von Roland Barthes. Und da habe ich das entnommen. Ach, es war Maupassant, Guy de Maupassant.
Okay.
Guy de Maupassant aß häufig im Restaurant des Eiffelturms zu Mittag, obwohl er den Turm nicht mochte. Zitat: Es ist die einzige Stelle in Paris, von wo aus ich ihn nicht sehe, pflegte er zu sagen. In der Tat muss man sich in Paris große Mühe geben, den Eiffelturm nicht zu sehen. Sind wir ein bisschen abgekommen vom Album, Sebastian? Hatten wir eigentlich schon das Album Spotify-zahlenmäßig eingeordnet? Also da
Nein, hatten wir
wüsste
noch nicht.
Da wüsste ich jetzt auch wirklich nicht zu sagen, bewegen sich die da jetzt im 5-Millionen-Bereich oder im 15-Millionen-Bereich? Das kann ich überhaupt nicht einschätzen.
Vielleicht fangen wir mal damit an, die Smiths insgesamt haben über 16 Millionen monatliche Hörer, also sind jetzt nicht völlig außerhalb der Hörgewohnheiten der Massen sozusagen. So, und dann wenn wir mal schauen, hier bei den Klickzahlen, das am häufigsten geklickte Lied ist in der Tat Lied Nummer 1. 34 Millionen Mal wurde das.
Es hat so ein bisschen was, wir hatten es in der letzten oder in der Episode mit Pink Floyd ja erwähnt. Es hatte so etwas wie All in All, it is just another brick in the wall.
Ja. Ja? Ja, ja, genau.
So ein Schulsong,
ja.
mit dem brutalen Lehrer. Hm.
So, und dann geht es aber leider stetig bergab, ne? Also, und ich muss jetzt sagen, das ist wahrscheinlich hart für alle Vegetarier unter uns. Meat is Murder, also dieses Anti-Fleisch-Lied, ja. Das hat noch nicht einmal 7 Millionen Wiedergaben.
Oh ja, aber immerhin. Also ja. Immerhin. Hm.
Es ist aber auch 6:13 lang.
Ja gut, es soll ja auch dir wehtun, Sebastian.
Ja, es soll mir wehtun und es soll einem ja so richtig den Appetit verderben.
Genau.
Und das gelingt ihnen auch ein Stück weit. Ja, deswegen hören dann viele auch nur einmal rein.
Ja, auch da sage ich, es ist immer eine Sache der Perspektive, wenn es nur 20 Menschen auf der Welt gäbe, die könnten sich sowas von durch die Flora und Fauna futtern.
Ja, es ja natürlich.
Niemanden interessieren.
Ja, genau, man muss ja jetzt auch nicht jeden Tag seinen Schnitzel essen.
Nein, tue ich auch nicht.
Nee, du hast ja deine Mettbrötchen. Du fängst morgens an mit einem Mettbrötchen, isst dann mittags die Bratwurst und abends das Schnitzel. Ja.
Also ich muss schon sagen, dass ich in letzter Zeit drauf achte. Ja, ich meine, man wird
Warum?
Ja auch älter.
Ah,
man
ja,
wird älter.
Ja. Gesundheitlichen Gründen?
Nicht unbedingt aus gesundheitlichen Gründen, sondern aus Gründen der Neuroplastizität. Also auch da, abwechslungsreich.
Ah, okay.
Ja?
Okay.
Es kann sein, dass man mal nur so eine Weintraube verzehrt oder ein Radieschen. Ja?
Ja, gerade Radieschen sind unterschätzt.
Ja, Käse ist natürlich auch so eine Sache, da kann man viel falsch machen, weil da ja gleich so bombenmäßig Fett drin ist. Ja, man
ja,
isst nur ein Butterbrot mit Käse und hätte dann gleich einen ganzen Trog Mett essen können. Also das ist,
und die armen
ist vorsichtig.
Die armen Kühe, die Milch geben müssen, diese
ja.
Milchsklaven.
Ja, bist du ein großer Milchtrinker?
Nein, ich trinke keine Milch so als, ich trinke selten jetzt ein Glas Milch. Ja.
Ist auch, also Milk is Murder, kann man das auch sagen, weil es geht ja offensichtlich auch der Trend in diese Soja oder Weizen, wie heißt das noch, Weizenmilch?
Ja, es gibt Sojamilch, Mandelmilch, also, ja,
gut.
Verschiedene Varianten.
Auch da wird der Begriff Milch ja total zerfranst.
Ja, aber nach deutscher Lebensmittelverordnung ist es ja so, dass wenn irgendwo Milch draufsteht, dann muss es Kuhmilch sein.
Ah.
Ja. Also wenn du irgendwie im Supermarkt irgendwas kaufst, da steht Milch drauf, dann darfst du davon ausgehen, dass das Kuhmilch ist. Ist es keine Kuhmilch, sondern Ziegenmilch, Mäusemilch, was auch immer, dann muss es deklariert sein als solche.
Würden die Smiths denn Milch und Käse verzehren?
Ja, das also weiß ich
vermute,
ich nicht.
Dass ich, also ich vermute, dass der Morrissey, dass der gegen Fleischkonsum ist, aber dass er jetzt kein Veganer ist, sondern Vegetarier.
Ja, woher weißt du das denn? Das ist jetzt einfach mal so schlecht also dahin behauptet.
Ja, weil es das noch nicht gab damals.
Ja,
in den 80er
weiß
ich
nicht. Aber wenn man sagt, Meat is Murder, dann ja. ist Milk aber mindestens Slavery, ne? Also, ja, ist doch so. Mörder kann man ja. jetzt nicht sagen, aber...
Nein. Ist auch ein heißes Eisen. Ich meine gerade, warum eigentlich? Warum hat man so ein schlechtes Gewissen, wenn man sich irgendwie möglichst offen zu solchen Themen äußern möchte? Warum eigentlich?
Ja, weil man ja heutzutage immer sofort die Sorge hat, dass man sich in irgendwelche Nesseln setzt.
Und auch da eben, ich habe kritisiert, dass das sehr politisch ist, dieses Album. Ja? Ja. Und jetzt kritisiere ich, dass alles und jedes sofort moralisch gedeutet wird.
Ja.
Ja.
So ist das leider.
Die Moralisierung des Diskurses und die Politisierung der Musik. Von O- und paralympischen Meisterleistungen führte uns unsere Reise per Album durch die Galaxis über Sommerurlaube am Bodensee, vorbei an kritischen Betrachtungen des Fleischkonsums, hin zu Siebenschläfern, dem Eiffelturm und diversen heißen Eisen, an denen wir uns hier und da kleine Brandblasen geholt haben. Doch dies hält uns nicht davon ab, unsere Reise abgehärtet weiterzuführen.